Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Hallo und willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Heute werden wir wohl viel erfahren über Mut, über Zielstrebigkeit, über Leistung und Erfolg, aber wohl auch über Verzweiflung, über Angst, über Misstrauen und Enttäuschung. Said Fazlullah ist Kanute, ist Hochleistungssportler, im Iran geboren und aufgewachsen, geflüchtet über die Balkanroute aus dem Iran bis nach Deutschland 2015 und seit einigen Jahren in Deutschland zu Hause. Ende des Monats wird er in Paris bei den Olympischen Sommerspielen an den Start gehen als Mitglied des Refugee-Teams. Said Fazlullah ist uns aus Karlsruhe zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Hi, guten Tag, ich freue mich.
Liegt alles schon beisammen? Könnten Sie direkt starten Richtung Paris?
Eigentlich schon, ich kann es nicht mehr länger warten. Ich war leider letzte Woche ein bisschen krank, aber wir haben noch 4,5 Wochen bis zu meinem Start. Aber von meiner Seite aus kann es losgehen.
Ja. Was müssen Sie denn dann alles zusammenpacken? Also mal so diese persönlichen Sachen wie Sommerkleidung und ein paar luftige Schuhe. Fotoapparat braucht man nicht mehr, man nimmt das Smartphone. Aber was müssen Sie denn einpacken, um als Kanute zu den Olympischen Spielen nach Paris zu reisen? Dieses Kanu ist doch 4-5 Meter lang, da gehört noch ein Paddel dazu. Wie verschicken Sie das?
Wir haben einen Transport organisiert, dass es mein Boot gut nach Paris ankommt. Paddeln geht natürlich auch ins Boot drin. Und genau, alles, was ich brauche, ist mein Trikot, mein Trainingsbody, Badeschlappen, Brille, Kappi und genau, das sind dann Wettkampfsachen und ein paar Jacken, Hosen. Also mehr brauche ich eigentlich wirklich nicht. Und ich bin auch nicht so lange in Paris. Daher. Ich brauche halt dann nicht so viele Sachen.
Ja, hoffentlich kommt dann auch nichts weg, ne? Das ist Ihnen auch schon passiert in Ihrer Karriere. Said Fazlullah. Ja, im Iran geboren und groß geworden, nach Deutschland geflüchtet und bei den Olympischen Spielen in Paris als Kanute im Refugee-Team dabei. Seine spannende Geschichte, seinen Kampf gegen die Strömung, so heißt nämlich auch sein Buch, erzählt er uns im Deutschlandfunk Kultur. Said Fazlullah ist unser Gast im Gespräch, bevor es zu den Olympischen Sommerspielen nach Paris geht, um dort im Kanu-Wettbewerb an den Start zu gehen. Herr Fazlullah, paddeln Sie dort für sich oder paddeln Sie dort gegen das Regime im Iran?
Es ist eine einfache Frage, aber für mich kompliziert. Ich paddel für meine Familie, ehrlich gesagt. Und ich denke wirklich nicht nach links und rechts. Ich konzentriere mich auf meinem Rennen und an die Leute, die sich bemüht haben in den letzten 9 Jahren und mich unterstützt haben. Das Regime ist so oder so gegen mich verloren. Daher, es ist einfach nicht nötig, meine Energie für ein Regime auszugeben, der einfach mir nichts zu sagen hat.
Ich bin auch als Leistungssportler groß geworden und ich weiß aber, dass das manchmal helfen kann, wenn man sich so in was festbeißen muss. Und Ihr Sport ist so unfassbar hart. Da kommt dieser Mann mit dem Hammer, nennen wir den, wenn man einfach nicht mehr kann, sich dann in so ein Feindbild festzubeißen. Hilft es manchmal?
Ja klar, das hat mir ehrlich gesagt bei den ersten Olympischen Spielen geholfen. Weil es gab so viele Medienberichten über mich, also gegen mich, dass ich halt dann so schlecht bin, dass ich nicht mehr paddeln kann. Und noch schlimmer war es halt, mein Zweierpartner aus dem Iran hat sich für den Olympischen Spiele auch qualifiziert. Und wir sind Gott sei Dank nicht nebeneinander gestartet, er war in anderem Lauf. Aber der Druck war wirklich mega groß und der iranische Präsident hat nicht alles für mich einfach gemacht. Und da war halt dann meine Wille, die ich gesagt habe, ich will dir wirklich zeigen, dass ich besser bin. Mir hat es für meinen Zweierpartner wirklich leid getan, aber manchmal hilft es wirklich. Für mich insbesondere als emotionaler Mensch, es kann positive, aber auch negative Effekte haben. Wenn jemand mich so ärgert, kann ich wirklich so gut paddeln, aber im schlimmsten Fall kann man mich so traurig und verletzen, dass ich wirklich einfach nichts machen kann.
Ja. Sie sprechen über die Olympischen Spiele 2020-21, diese verschobenen Olympischen Spiele in Tokio, wo Sie schon mal im Refugee-Team dabei waren. Da sind Sie also gegen Ihre Kameraden, kann ich das so sagen, von früher angetreten?
Ja, er war nicht nur mein Zweierpartner, er kommt aus meinem Heimatstadt. Wir sind zusammen groß geworden. Wir haben ein Kanu zusammen begonnen, muss man auch sagen. Wir haben all unsere größten Erfolge zusammen gemeistert. In Asien Games 2014, Vize-Asien Games geworden. Aber so ist es halt Schicksal, was auch immer. Wir mussten halt gegeneinander starten. Aber wie gesagt, Gott sei Dank waren wir nicht in einem Lauf. Aber es war halt dann so, derjenige, der besser ist, kommt es weiter und der andere muss halt dann leider raus.
Ja, das ist ja Sport. Und ja, da siegt hoffentlich immer die oder der Bessere. Um das zu erklären, Sie haben vor Ihrer Flucht im Iran diesen Kanusport sehr erfolgreich betrieben. Sie gehörten dort zum Nationalteam. Kann das sein, dass Sie jetzt in Paris auch wieder auf Menschen treffen, mit denen Sie schon zusammengearbeitet haben?
Kann es sehr gut sein, weil mein Zweierpartner hat sich nochmal qualifiziert von den Olympischen Spielen in Paris. Da freue ich mich natürlich. Es kann jetzt dieses Mal sehr gut sein, dass wir übrigens nebeneinander starten sollen. Mhm. Und es gibt ein oder andere Sportler natürlich, mit denen ich immer noch Kontakte habe. Aber wir haben keinen Konflikt, wirklich nicht. Also ich bin mit allen wirklich gut befreundet. Außer natürlich den Funktionär, den Sportminister, den iranische Kanu-Präsident und genau noch ein paar andere Menschen, die dort sind. Aber mit dem Sportler bin ich an sich wirklich sehr gut befreundet.
Können Sie sich treffen?
Mit meinem Zweierpartner Ali konnte ich mich treffen damals, ja. Es war kein Problem. Aber das darf keiner mitkriegen. Also ist halt dann für ihn ein bisschen ärgerlich, weil es wird ja auch schlecht über dem Refugees-Team gesprochen im Iran. Und wir sind eigentlich ein iranischer Gegner, iranischer Bevölkerungsgegner, was das Schwachsinn ist. Und das Regime braucht das halt dann einfach. Wenn sie ja halt dann besser sind als wir, dann berichten sie jeden Tag. Und wenn sie halt dann nicht besser sind, dann sind wir halt dann diejenigen, die einfach ein Gegner sind.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das iranische Team dann wirklich mit wie so Aufpassern unterwegs?
Bei den Olympischen Spielen kann ich mir schwer vorstellen, also offiziell nicht. Ja, bei den Olympischen Spielen offiziell nicht, weil es einfach verboten ist. Aber bei den Weltmeisterschaften, World Cups, Asienmeisterschaften, Asien Games, also immer zwei Aufpasser, einen männlichen und einen weiblichen, damit auf Jungs und Mädchen aufpassen, damit wir zum Beispiel nicht zum Opening Ceremony gehen, nicht Alkohol trinken, nicht mit den Mädchen aus anderen Nationen reden. Nicht mit unserem Mädchen einfach quatschen, reden, irgendwas unternehmen, ja. Und kein Schweinefleisch essen.
Das ist wohl in Ihrem Leben auch schon ein Thema gewesen. Sie sind aus dem Iran geflüchtet 2015, leben seit fast 10 Jahren in Deutschland. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass Sie dorthin reisen, wo Ihre iranischen Kolleginnen und Kollegen und auch der iranische Verband hinreist nach Paris, besteht da eine Gefahr für Sie?
Das ist eine gute Frage. Sobald wenn ich aktiv bin, bedroht mir keine Gefahr. Gehe ich fest davon aus. Aber es passiert meistens nach der aktiven Karriere, wenn keiner von mir irgendwas hört oder wenn die Medienanfragen ruhiger werden. Und dann kann es auch irgendwas passieren. Aber jetzt momentan kann ich mir schwer vorstellen, dass es jemand mir irgendwas antun.
Weil Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie schon Drohungen bekommen haben, dass man auf Deutsch gesagt wisse, wo Ihre Familie zu Hause ist, Ihre Frau und Ihr Kind.
Ja. Das war vor 2 Jahren, während dem Konflikt im Iran, der iranischen Revolution sozusagen, habe ich mich geäußert. Und es war einfach eine schreckliche Momente, diejenigen, die einfach auf meine Instagram-Seite gekommen sind und meine hochschwangere Frau bedroht haben und haben gesagt, ja, die töten mein Kind, die töten mich und meine Familie, die wissen, wo ich wohne. Ja, sowas ist auch bei mir passiert.
Trotzdem kann ich dieses Lächeln bei Ihnen hören und wahrscheinlich eine große Vorfreude auf das, was Ende des Monats in Paris passieren wird. Sind dann Ihre zweiten Olympischen Spiele? Geht dann zum zweiten Mal ein Lebenstraum in Erfüllung?
Ja, das auf jeden Fall zeitgleich, was Sie am Anfang gesagt haben. Das kann ich auch zeigen, egal was das Regime mit mir macht oder was von Druck mit mir ausübt. Ich gehe meinen Weg und ich werde auch, soweit es geht, in meinem Level erfolgreich sein. Und das ist wie ein wirklich Klatschen ins Gesicht. Und daher, genau, das ist mein Lebenstraum. Ich habe alles wirklich mit meiner Familie, meinem Sohn getan und gemacht. Ich habe auf viele Sachen verzichtet und ich freue mich, dass das wirklich in 4,5 Wochen alles rum ist.
Ein erfolgreicher Leistungssportler, der Medaillen für den Iran schon geholt hat und plötzlich aus seiner Heimat fliehen muss. 2015 ist das passiert und jetzt stehen die Olympischen Spiele im Refugee-Team an. Um das einmal zu erklären, die Kanuten, das sind die, die da drin hocken, im wahrsten Sinne des Wortes, und die links, rechts, links, rechts, links, rechts so schnell wie möglich lospaddeln, und zwar in die Richtung, in die sie gucken. Das andere heißt Rudern, und dann gibt es auch noch Kajak, wo man so auf der einen Seite immer nur ins Wasser einsticht. Und das Kanufahren hat dieser Mann im Iran in seiner Heimat erlernt. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, Herr Fazlullah, wieso sind Sie in diesem Kanu gelandet, wo man so unsicher drin sitzt? Und ich habe es auch schon mal gemacht in so einem Einer-Kanu. Ich habe 25 Sekunden, glaube ich, geschafft. Dann war ich umgekippt. Wieso ist es das geworden und nicht irgendein anderer Sport?
Ich muss erst mal sagen, großes Kompliment, dass Sie unseren Sportarten endlich mal richtig vorgestellt haben.
Ja. Genau.
auch ausprobiert. Bis eine kleine Sache, also der Kajak ist diejenige, die einfach hinhocken und links, rechts paddeln. Und Kanufahrer sind einfach... Genau, Kanadier, genau.
Da ist der Unterschied. Sehen Sie, dann ist doch noch ein Fehler unterlaufen.
Genau, ja, ist alles gut. Aber Hauptsache, ich bin nicht der Ruderer. Das ist der Wichtigste, weil man verwechselt immer.
Aber warum sind Sie der Kanute geworden?
Ich bin Kanute geworden, weil bei mir in meinem Heimatstaat gibt's nur Wasser. Wir haben wirklich links und rechts Wasser. Wir haben größte Lagune in der Welt, Anzali-Lagune und Kaspische Meer. Mhm. Und mein Staat ist einfach wie Venedig, kann man so sagen. Und
wie Venedig?
Mein Papa, genau, wirklich wie Venedig. Und es ist überall Wasser. Und Kanusport war eigentlich wirklich ein Zufall. Mein Papa hat im Hafen gearbeitet und der Verein war halt dann neben Papas Büro. Und ja, ich habe einfach den Kanuverein gesehen. Es war für mich wirklich sehr interessant und fasziniert, wie die Sportler paddeln, wie sie sich anstrengen und die Muskulatur, den Oberkörper, den Sixpack. Und genau, der Weg war nicht einfach, aber ich glaube, sie haben mein Buch gelesen. Ich konnte am Anfang nicht schwimmen und man muss erst mal schwimmen kennen, um paddeln zu gehen. Das war halt eine Zufall und genau.
Wie schnell haben Sie gemerkt, dass das Ihr Sport ist?
Uff, es hat wirklich lange gedauert. Ich war mega unruhig und ich habe 5 verschiedene Sportarten zeitgleich probiert. Ehrlich gesagt, ich wollte Judoka werden und es ist immer noch mein Traum. Ich habe einen Judo auch Profi ausgeübt und mit dem Paddeln, ehrlich gesagt, weiß es nicht. Ich weiß warum. Am Ende habe ich gesehen, okay, meine Chancen durch den Kanu Asienmeister zu werden, ist wirklich einfacher als ein Judo. Weil in Asien sind wir als Iraner so bekannt und beliebt. Aber Judo ist halt dann nicht so unsere Sportart.
Also wollten Sie, Sie wollten erfolgreich sein. Sie wollten ganz oben stehen.
Wer will das nicht? Ja, klar, natürlich.
Um das mal zu beschreiben. Bandar Anzali heißt diese Stadt, in der Sie geboren und aufgewachsen sind. Eine Hafenstadt, so über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, circa 350 Kilometer nordwestlich von Teheran. Sie haben gesagt, es gab diesen oder gibt den Hafen dort. Wie waren denn die sportlichen Bedingungen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie konnten Sie trainieren im Iran?
Das ist auch eine gute Frage. Bei uns gibt es so typische Talentsuche, was man in Deutschland kennt, findet nicht statt, leider. Es ist nach eigenem Interesse oder ich gehe zum Paddeln und bin begeistert, nehme ich halt dann meinem Nachbarn mit. Funktioniert einfach so aus eigenem Interesse. Und wir haben nicht so viele Strukturen wie hier in Deutschland, die Unterstützung. Man trainiert ja auch im Verein, wenn man sich für Nationalmannschaft qualifiziert, dann ist man eigentlich nicht mehr im Verein, sondern die ganze Zeit stationisiert in Teheran in einem Trainingscamp. Wir hatten auch einen deutschen Trainer. In Trainingslagern waren halt dann so 3 Wochen in Teheran, 1 Woche zu Hause. Und das war halt ein ganzes Jahr so. Und Teheran ist halt einfach 1700 Meter hoch. Und ja, als 16-, 17-Jährige die ganze Zeit nicht zu Hause zu sein bei Mama, Papa, auch nicht zur Schule gehen, zur Uni gehen, ist alles nicht einfach.
Dieser Sport war ein Fulltime-Job?
Auf jeden Fall, genau. Ja, man bekommt natürlich auch dort ein Gehalt, nicht regelmäßig, aber auch nicht schlecht bezahlt. Und wenn man erfolgreich ist, so Asienmeister oder internationale Medaillen hat, ist der Weg, zur Uni zu gehen, deutlich einfacher.
Mhm. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, wenn es zu internationalen Wettbewerben ging, dass dann immer ein Aufpasser für die Männer und eine Aufpasserin für die Frauen unterwegs war. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaubte immer, dass Sport im Iran wegen der Regeln und Restriktionen eine reine Männerangelegenheit wäre. Wie geht Sport für Frauen im Iran mit Zwangsverschleierung, mit Arme und Beine müssen bedeckt sein?
Also es gibt immer noch Sportarten, die Frauen nicht ausüben dürfen, so wie Schwimmen, so wie Ringen, so wie
Kunstturnen.
Turnen, genau. Sowas gibt es. Also man darf natürlich national, also man darf trainieren, aber nicht beim Wettkampf teilzunehmen. Bei uns Kanuten, man muss sich so vorstellen, die Frauen sollen einfach eine große Leggings, Socken, kurze T-Shirt, lange T-Shirt, obendrauf auch ein sogenannter Cover, Kopftuch, auch ein Cappy. Es ist wirklich anstrengend. Es ist einfach respektlos. Ja, beim 40, 50 Grad in Teheran, bei so einer Höhe, es ist einfach unmenschlich. Also ich habe Kontakt mit den Frauen, also meine Gruppe aus dem Iran immer noch, wenn wir halt einen Videocall machen und sehen halt dann, wie ihrem Körper aussieht und so, man freut sich hier auch. Und zeitgleich ist man wirklich traurig, dass das die ganze Zeit bedeckt war. Mhm. Klar, wir trainieren, um erfolgreich zu sein, aber wir trainieren, um gut auszusehen. Warum sollen wir lügen? Ich freue mich, dass ich gut aussehe, also einigermaßen, was ich denke. Und die Frauen haben diese Möglichkeiten nicht. Es ist alles bedeckt und die werden einfach erpresst. Dürfen auch ihre Meinung nicht so sagen. Wir hatten auch mal einen Präsident, es ist auch einfach peinlich, er wollte einfach bei unserem See in der Mitte einfach Vorhänge. Es ist einfach unmöglich, ja, aber es war seine Idee.
Er wollte auf dem See, wo gepaddelt wird, Vorhänge aufhängen, dass die Frauen die Männer nicht sehen.
Auf der anderen Seite.
Okay.
Korrekt. Ja.
Und offensichtlich, wenn Sie jetzt drüber sprechen, Sie schmunzeln darüber, weil es für Sie absurd ist. War es für Sie als junger Mann im Iran denn auch schon so absurd? Denn wenn man Ihr Buch liest, dann weiß man, Sie waren so ein kleiner Rebell.
Ich schäme mich natürlich, wenn ich über sowas rede. Mir tut es leid. Und also wir haben uns immer wieder mal, wir haben das geschafft, wirklich auch ein bisschen lockern, dass die Frauen mit weniger Kleider paddeln gehen. Aber ehrlich gesagt, jeder hat Angst. Jeder hat dort Angst, seine Meinung zu sagen, um rauszufliegen. Und ich finde es schade. Ich habe halt am Ende gemerkt, ich habe einfach laut geworden, habe ich natürlich Strafe dafür bekommen. Aber ich bin jetzt froh, dass ich damals mich geäußert habe im Iran. Aber die Realität ist halt dann so, wenn man seine Meinung sagt und nicht zu einem Regime oder halt dann zu einem Sportministerium passt, bist du halt dann sofort aus. Mhm. Mhm.
Über dieses Raus sprechen wir gleich ganz intensiv, weil es da ein einschneidendes Erlebnis gab. Ich würde Sie gern noch besser kennenlernen und über eine Zeile sprechen, die Sie in Ihrem Buch schreiben. Da schreiben Sie über das junge Leben und Sie schreiben, dass sie von ihren Eltern als guter Moslem großgezogen wurden. Was hieß es denn zu Hause?
Ja, meine Mama betet immer noch, macht ihre Ramadan-Fest. Als ich Kind war, bin ich regelmäßig zur Moschee gegangen. Ich muss aber ehrlich sagen, wir waren nie so streng religiös. Wir haben unsere Glauben, ich habe es immer noch meine Glauben, aber ich definiere für mich, es kann nicht sein, dass das Gott nur in dem Moschee ist. Gott ist überall, wo ich bin. Also ich glaube an Gott, ja. Und wir waren nicht so streng. Mein Opa hat immer Alkohol getrunken und hat Opium geraucht. Und
Sie auch?
Ja, wir waren nicht so. Opium, ja, immer. Nein. Alkohol, klar. Alkohol haben wir getrunken. Immer nach den Meisterschaften beim Closing Ceremony, aber immer geheim. Muss man auch ehrlich sagen,
und waren, verboten. Waren Sie auch irgendwie undercover unter sich zu kleinen, ich sag mal, wie so Partys verabredet? Fand sowas statt in Ihrer Jugend?
Ja, das auf jeden Fall. Wenn man bekannt ist, muss man halt im Iran nutzen. Ja, und ich hatte auch diese Bonus in meinem Heimatstaat. Nach dem Asien Games haben wir auch natürlich meine Erfolge gefeiert und kam es natürlich auch Polizei, aber wenn du sagst, okay, ich bin Said Faslola, da ist mein Banner in der Stadt und so, bekommen vielleicht ein paar tausend Toman, ist dann unsere iranische Währung, und dann ist dann gut, dann dürfen wir weiter feiern.
Aber also wir haben alles Mögliche wirklich probiert. Aber es ist wirklich nicht schön. Wenn man im Nachhinein darüber redet, ist halt dann lustig, was wir alles gemacht haben. Aber es war noch nie cool, dass wir sowas gemacht haben, weil eigentlich jeder darf machen, was man sich für richtig hält. Und Erfolge feiern gehört immer dazu. Und dass es ein Verbot gibt, kann ich immer noch nicht verstehen.
Said Fazlullah, Kanute, im Iran geboren und aufgewachsen, nach Deutschland geflüchtet. Und da gehört eine verhängnisvolle Geschichte dazu. Die besprechen wir gleich. Said Fazlullah ist Kanusportler, wird in Paris bei den Olympischen Sommerspielen starten, und zwar im Refugee-Team, weil er 2015 aus dem Iran geflüchtet ist über die Balkanroute. Und Auslöser ist ein Foto vor dem Mailänder Dom gewesen. Das findet man, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, auch im Netz. Sie müssen das bitte erklären. Wieso hat dieses eine Foto Ihr Leben so grundlegend verändert?
Es hat eine Vorgeschichte. Also ich wusste nicht, Ende meiner Karriere ist, aber jetzt weiß ich schon. Ende meiner Karriere im Iran, schon deutlich geäußert wegen Frauen, wegen unserer Rechte im Iran. Und das hat einfach iranische Sportministerium nicht gut gepasst. Und ich war 2015 bei den Weltmeisterschaften in Mailand. Und da war ich dann beim Mailänder Dom, hab dort ein Selfie gemacht. Ich war auch in der Kirche. Dort haben wir auch ein paar Fotos gemacht. Und diese Aufpasser war leider auch mit dabei. Wir wussten halt dann nicht. Und bei meinem Rückkehr im Iran, im Flughafen, wurde ich halt dann sofort festgenommen. Und kamen ja auch die Bilder raus, dass ich halt dann dort gemacht habe. Und dann hieß es, dass ich meine Religion gewechselt habe. Und es erwartet mich Todesstrafe.
Das hat man Ihnen am Flughafen bei der Rückkehr so erzählt?
Nein, nicht direkt im Flughafen. Im Flughafen wurde ich festgenommen und das Ding war, ich habe Passprobleme. Und
das hat man Ihnen gesagt, das sind Probleme mit Ihrem Pass, Sie müssen mitkommen.
Genau. Hm. Und ich war halt in diesem Zimmer, dann passiert diese Tüte auf meinem Kopf und die haben mich auch festgenommen. Da habe ich erstmal gedacht, okay, es ist ein verstecktes Kamera da und jemand will mich einfach verarschen. Und nachher mich halt dann in anderem weiteren Ort transferiert worden. Da wurde mir gesagt, was der Sache ist.
Wie ging das vonstatten? Wie geht so eine Kommunikation, bezeichne ich es mal, wie geht die in so einer Situation im Iran?
Es ist einfach so psychischer Terror und ich habe wirklich in den ersten 2-3 Stunden die ganze Zeit gedacht, es ist ein verstecktes Kamera und jemand will mich hier verarschen. Ich konnte einfach nicht verstehen. Ich wollte auch nicht verstehen und akzeptieren, weil ich war so erfolgreich, war auf einem guten Weg, habe wirklich nichts gemacht. Und alles aber, was sie mir sagen konnten, wir haben hier Beweise und das kannst du auch nicht ändern. Also sehr respektlos sind mit mir umgegangen und später mal haben ja auch die Bilder von meiner Mama und meiner Schwester mir gezeigt und die haben gesagt, ja, du weißt, was wir machen können, was wir von Macht haben. Entweder gibst du zu oder du weißt, was deinen Eltern passiert wird. Und wenn man halt dann sowas als, damals war ich glaube ich 23, 22 Jahre alt, hört, gibt's alles so erstmal. Aber es war sehr, sehr, sehr schlimmer Moment für mich.
Und das alles ist passiert, um das nochmal zu erklären, weil Sie vor dem Mailänder Dom so ein typisches Selfie gemacht haben. Sie waren in einer kleinen Gruppe von ein paar Leuten und haben ein Erinnerungsfoto gemacht. Und dieses Foto wurde Ihnen ausgelegt. Sie wollten Ihre Religion vom Islam zum Christentum konvertieren. Das hat man Ihnen vorgeworfen.
Korrekt, ja. Und im Nachhinein weiß ich ja auch Bescheid. Ja, sie wollten Druck ausüben, dass ich mit dem Regime zusammenarbeite. Aber der Druck damals war zu groß, dass ich gedacht habe, wirklich, ich sterbe jetzt an die Stelle. Und gab es für mich gar keine Option, außer zu fliehen.
Die Situation muss wirklich sehr extrem gewesen sein. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie wurden quasi dazu verdonnert, sich jeden Tag auf einer Polizeistation zu melden. Und wenn ich sage, dass die Situation sehr, sehr ausweglos gewesen sein muss, sage ich das, weil im Buch Sie beschreiben, dass Ihr Vater gesagt hat, du musst hier weg. Und ich glaube, wenn das ein Vater zu seinem Sohn sagt, dann ist es wirklich eng. Wie haben Sie losgelegt?
Es wird wirklich für mich jetzt emotional, immer wenn ich dran denke.
Sie waren ein junger Mann, 22, und dann sagt der Vater, du musst hier raus.
Ja, also ich habe für meine Erfolge gekämpft. Auch meine Familie haben für mich gekämpft, haben an mich geglaubt. Und du lebst ja auch 23 Jahre in deinem Land. Du bist jetzt da, wo du sein wolltest. Und auf einmal musst du halt einfach gehen. Du verstehst einfach nicht, warum. Du weißt nicht, was das passiert ist. Du bist einfach in einer Bubble und ja, dein Papa kommt zu dir und sagt, du musst morgen los. Ich hatte einfach keine Zeit gehabt, mich mit meinen Eltern verabschieden. Ich musste einfach Frauenkleider anziehen. Es macht ja auch irgendwas mit mir im Nachhinein. Und ich bin einfach wütend. Und immer, wenn ich daran denke, werde ich wütend und emotional.
Das ist völlig verständlich. Sie sind auf diese Balkanroute gegangen, die zigtausende Menschen genommen haben. Wahrscheinlich können Sie jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber was ist in Ihrer Erinnerung geblieben? Woran denken Sie als erstes, wenn Sie an Ihre Flucht aus dem Iran nach Deutschland denken?
An das Baby, was wir halt dann unterwegs verloren haben. Und bis jetzt konnte ich mir immer noch nicht klären, wo das Baby ist und was mit ihrer Mama passiert ist. Und das ist wirklich nur ein Beispiel, dass das passiert ist. Wir Obdachlosen, Flüchtlinge, was auch immer, mussten einfach unser Leben in die Hand nehmen und rennen, wegrennen, soweit es geht. Und das habe ich gemacht, habe ich bis Deutschland geschafft, obwohl mein Ziel halt in Großbritannien war. Viele haben es wirklich nicht geschafft. Bei vielen war halt dann in der Türkei Ende, wurden ertrunken. Bei vielen war in Griechenland Ende. Es ist einfach wirklich traurig, ja, dass das so ein Regime, so wie Iran oder ich will nicht über andere Länder jetzt reden, sich gegenüber Bevölkerung so verhält, dass sie einfach keine Chancen oder keine Möglichkeiten haben zu leben und beschließen, das Land zu verlassen. Es ist wirklich einfach brutal schwer.
Wie oft haben Sie gezweifelt an dem, was Sie tun? Wie oft haben Sie sich selbst gesagt, Vater, ich kann nicht mehr weiter, ich muss das hier beenden?
Das ist tatsächlich zweimal vorgekommen. Einmal in der Türkei bei unserem ersten Versuch, dass das ein Unfall passiert ist. Und ich habe wirklich gesagt, wenn ich sterben werde, dann werde ich wirklich lieber im Iran sterben. Und ich will ein Grab haben. Ich will jemand wirklich zum Friedhof kommt und mit mir redet. Ich will nicht hier einfach sterben. Da wollte ich wirklich zurück in den Iran. Und ein anderer Fall war in den Serbien. Da, wo ich hatte ein totes Mann auf dem Boden gesehen habe und keiner hat sich um ihn gekümmert. Wir mussten alle weiter. Keiner konnte einfach warten. Alle mussten weiter. Und es hat mir einfach so leid getan. Und es bleibt einfach bei mir in Erinnerungen. Und da habe ich meinen Papa angerufen und habe ich gesagt, ich möchte zurück. Ich möchte einfach nicht weiter. Aber er hat mir gesagt, halte durch. Es wird schon. Du schaffst das. Und ja, so bin ich halt dann so weitergegangen.
Wir müssen über diese schlimme Zeit, die Sie da erlebt haben, irgendwie vielleicht nicht weiter reden an dieser Stelle, weil man kann es sehr gut nachlesen in Ihrem Buch. Nur um das zu erwähnen, dass uns auch jeder verstehen kann, Sie sind vom Iran über die Türkei, über Griechenland, Sie haben Lesbos mitgenommen, Sie haben einen Einblick in Moria bekommen. Ihre Erinnerungen waren natürlich, wenn wir von Lesbos sprechen, ich glaube, Sie waren nur wenige Tage nach dem veröffentlichten Bild des toten syrischen Jungen am Strand, exakt an dieser Stelle. Knapp einen Monat sind Sie unterwegs gewesen, 24 Tage, wenn ich das richtig erinnere, 10. Oktober 2015 in Köln, mitten im Rheinland angekommen. Welchen Eindruck hatten Sie von Deutschland?
Also wenn man im Iran im Fernsehen sieht, muss man auch ehrlich sagen, dass hier alle Nazis sind und sind unfreundlich, sind kalt, sind hart. Und mit dieser Einstellung sind wir halt in Deutschland angekommen und ja, dass wir hatten keine Chancen hier haben. Wir sind im Köln-Bonn-Hauptbahnhof angekommen und wir sind dort vor Ort auch verschwunden, weil wir einfach nicht wussten, was wir machen sollen, weil wir nach Großbritannien gehen wollten. Aber mein Kumpel hat später mir gesagt, es war wirklich nicht nötig. Die Behörden, also die Leute, die dort waren, haben sich auch gefreut, wenn ihr dann zu einem Freund oder so Verwandten geht. Die freuen sich, dass ihr dann jemanden hier habt. Und
um das zu erklären, fürs bessere Verständnis, sie wollten mit ihrem Kumpel sich nicht zeigen. Also es ging um diese offizielle Aufnahme von Fingerabdrücken.
Genau,
Weil es immer hieß, da wo du dich als erstes meldest in Europa, wirst du immer wieder hin zurückgeschickt. Und deshalb haben sie gedacht, bloß nicht hier in Deutschland, wir wollen doch nach Großbritannien. Sie sind dann nach Karlsruhe gekommen, durch deutsche Hilfe. Mhm. Karlsruhe, eine Hochburg des Kanusports. Said Fazlullah nach seiner Flucht aus dem Iran also dort gelandet. Und er konnte diesen Kampf gegen die Strömung dort weiter kämpfen, in Anführungsstrichen. Mal positiv und mal negativ. Sind Sie denn angekommen in Deutschland?
Ich fühle mich hier in Deutschland erstmal in Karlsruhe wie zu Hause und ich fühle mich wirklich richtig angekommen. Ja.
Und das haben Sie nicht allein geschafft. Sie erzählen in Ihrem Buch von Bamdad zum Beispiel, einem iranischen Journalisten in Deutschland. Sie erzählen von Ihrem Trainer Detlef, von Ihrer ersten Freundin, von Franzi, Ihrer jetzigen Frau Jenny. Neu zu vertrauen, Menschen, die Sie am Anfang nicht verstanden haben, wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Ja gut, wenn man hilflos ist, vertraut jeden. Das ist halt dann das Gute, weil ich vertraue Menschen wirklich ganz schwer. Und das mit Bamdad war einfach wirklich ein Zufall und wie ein Joker für mich, denn wir sind bis heute immer noch sehr, sehr, sehr gut und eng befreundet. Und ich bin froh, dass er an meiner Seite ist. Und wie ich Ihnen gesagt habe, bei diesen Olympischen Spielen gehe ich an den Start und denke an die Leute, die mir in den letzten 10 Jahren geholfen haben, mir Kraft gegeben haben, mir Mut gegeben haben. Und das sind einfach diese Leute. Ich kann es wirklich nicht mit dem Finger zählen. Es sind so viele. Aber nur diese 4, 5, 6 Leute, die ich in meinem Buch geschrieben habe, waren im Vordergrund. Es sind auch die Familien, die bei uns im Verein sind, die mir am Anfang die Kleider gegeben haben zum Beispiel. Ich hatte keine Kleider, um zu trainieren. Das sind alle in meinem Erfolg beteiligt und ich bin froh, dass ich diese Menschen hier in Deutschland und Karlsruhe kennengelernt habe.
Ich glaube, man kann sagen, dass Integration Teamwork ist, oder?
Auf jeden Fall und insbesondere Integration durch den Sport, was ich da die ganze Zeit sage. Und wenn man einen Flüchtling in einem Flüchtlingslager hält und sich ihn einfach keine Option anbietet, zur Arbeit zu gehen, zu Sport zu gehen. Wie soll man sich integrieren? Und bei mir war halt in einem Fall, Detlef Hoffmann war in Stadt Karlsruhe Stadtrat und hat dann seine Macht natürlich damals benutzt, hat mich zum Verein genommen und dadurch konnte ich halt dann schnell an den Sprache lernen, integriert werden, habe mich hier angepasst und das hat alles dank dem Sport bei mir hier funktioniert.
Sie gehen in Paris für das Refugee-Team an den Start, obwohl Sie jetzt eben seit fast 10 Jahren in Deutschland leben. Warum treten Sie nicht für das deutsche Team an? Warum geht das nicht?
Ich war 2018 bis Anfang 2019 Teil des deutschen Nationalmannschaft und in dem Jahr habe ich ein Angebot bekommen, deutsche Pass zu beantragen. Ich habe damals gemacht und es wurde halt nach 6 Monaten abgelehnt. Ein Angebot kam direkt von der Stadt Karlsruhe, nicht von meiner Seite. Und die Begründung war durch den DKV, dass ich nicht genügend Chancen habe, mit der deutschen Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen zu gehen.
DKV 2020. Ist der deutsche Kanuverband, ne?
Ja, und es war richtig so. Ja, meine Chancen waren vielleicht 1%, nicht mal 1%. Und ich war halt weder Deutsch noch Iraner, ich hatte keine anderen Möglichkeiten, ich wollte halt einen Sport machen, entweder musste ich aufhören an der Stelle, weil ich keine anderen Möglichkeiten hatte, oder mich halt dann für Refugees bewerben und der Weg war einfach steinig. 2019 haben wir angefangen und im Februar 2021 habe ich erstmal den Refugee Scholarship bekommen. 3 Jahre quasi haben wir hart dafür gekämpft und das ist halt dann die Geschichte, warum ich nicht deutsch bin.
Man kann in Ihrem Buch Gegen die Strömung viel über Sie lesen. Es gibt unter anderem jetzt eine Doku in der ARD im SWR. Es gibt einen Film, Dare to Dream. Und immer wieder erfährt man, dass Ihr Kampf gegen die Strömung eigentlich noch nicht vorbei ist. Sie mussten kämpfen eben für diesen Startplatz im Refugee-Team. Sie mussten auch kämpfen für einen Startplatz bei der Heim-Europameisterschaft, das war 2022. Mhm. Sie mussten unter anderem, auch das schreiben Sie, kämpfen für Ihre Geburtsurkunde, um heiraten zu können, bevor Ihr Sohn zur Welt kommt in Deutschland. Das hat übrigens nicht funktioniert, um das schon mal zu spoilern. Sie mussten kämpfen, um Olympische Spiele zu erleben. Das klingt nach ganz vielen Steinen, die da immer noch vor Ihnen auf dem Lebensweg liegen.
Wenn Sie mir jetzt sagen, kommt alles hoch. Wenn ich selber zurückblicke und schaue, was ich alles geschafft habe und gemacht habe, mach mich einfach traurig, wenn ich ehrlich bin, weil es soll im normalen Fall nicht so sein, weil ich letztes Jahr heiraten wollte. Ich habe einfach gar keine Termine gekriegt bei der Ausländerbehörde, um meine Sachen zu erledigen. Und nachdem ich einen Anwalt beauftragt habe, habe ich sofort einen Termin bekommen. Und das zeigt mir alleine, irgendwie hier soll mit Druck funktionieren. Und das ist halt dann nicht normal. Also nicht überall. Eine Ausländerbehörde hier in Karlsruhe ist wirklich überlastet, muss man auch ehrlich sagen. Und das sind halt dann die kleinen Sachen, die einfach passiert und hat mich einfach aus der Reihe gebracht und konnte ich, wenn es bei mir privat irgendwas passiert, kann ich sportlich nicht so auf den Punkt bringen, was ich immer haben möchte. Hm.
Herr Fazlullah, es wird jetzt wahrscheinlich Menschen geben, die sagen, der Mann, der kam nach Deutschland, um sein Leben zu retten, weil es im Iran schwierig wurde. Das hat geklappt. Jetzt soll er doch bitte nicht fordern. Ich habe aber eben auch diesen Satz, wir schaffen das im Ohr. Und der ist auch aus dem Jahr 2015, aus Ihrem Fluchtjahr. Der muss doch für Sie auch heute manchmal sehr zynisch klingen. Weil Europa es zwar schaffen will, ja, aber an vielen Stellen noch lange nicht geschafft hat, oder?
Mhm. Ja, das gebe ich Ihnen recht. Und das ist halt dann so falsche Kommunikation. Hier ist Demokratie und man muss einfach seine Meinung sagen. Und ich sehe einfach komplett von anderen Seiten, die AfD ist stark geworden, weil wir so schwach sind. Die nutzen unsere Nachteil zu ihrem Vorteil. Und es ist halt dann, weil wir nicht mit der Bevölkerung kommunizieren, weil wir uns nicht mit den Problemen, mit den Menschen einfach beschäftigen. Und das bringt uns einfach in den Punkt, dass wir denken, okay, ich nenne halt dann diese Partei, die regieren oder auch CDU darunter, sich nicht um uns kümmern. Wir haben Gott sei Dank Demokratie. Man muss einfach über Probleme reden. Ich sehe, dass wir verlieren. Jeder sieht, dass wir verlieren, aber wir tun nichts dagegen. Und das tut es mir einfach doppelt weh. Und ich sage es wirklich nicht, weil die AfD gesagt haben, wenn wir regieren, dann sollen Ausländer raus. Das wirklich nicht. Mir tut es einfach für den Deutschen leid. Ja, dann, wenn die raus aus der EU, aus der NATO gehen wollen, dann kann keiner dieses schöne Kreuzfahrtschiff machen, weil man ein Visum braucht. Es ist einfach alles miteinander verbunden.
Wenn Sie diesen einen Fakt ansprechen, dass da Forderungen im Raum stehen, dass Migranten wieder zurück in ihre Heimat sollten. Wie sehr beschäftigt Sie das ganz persönlich?
Also so ein Straftat wie in Mannheim, wenn es passiert, dieser Mensch soll seine Strafe hier in Deutschland bezahlen. Ich weiß, es kostet uns Geld, es ist alles kompliziert, aber wenn ich das gemacht hätte, einen deutschen Polizist getötet habe und in Iran abgeschoben wäre, dann werde ich im Iran als Helden gezeichnet. Und das hat dieser Polizist nicht verdient. Und ich finde immer noch einen Weg, wieder zurück nach Europa zu kommen. Vielleicht nicht nach Deutschland.
Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Jeder Mensch, der in Deutschland lebt und sich gegen das Gesetz stellt und gesetzeswidrige Taten vollführt, soll gerecht bestraft werden. Wenn wir über Irland mal sprechen, dieses Land hat in den letzten Jahren einen immer konservativeren Weg eingeschlagen. Also Sittenpolizei, Frauenunterdrückung, öffentliche Hinrichtung. Mhm. Wir könnten da jetzt noch länger drüber reden. Was wünschen Sie sich denn für Ihr Land, für den Iran?
Momentan gibt es Präsidentwahl im Iran und ich bekomme natürlich auch mit, was die beiden Kandidaten sagen, uns gegeneinander sich fix und fertig machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Hoffnung. Ich wünsche mir natürlich vom Herzen eine Freiheit, einfach wirklich Freiheit und Demokratie in dem ganzen Land. Also die beiden Kandidaten haben erstmal nichts zu sagen, weil der Führer ist halt ein Khamenei und alles, was er sagt, soll einfach passieren. Aber ich habe wirklich gar keine Hoffnung und diese Veränderungen soll einfach vom Iran aus geben,
nicht von dem Ausland. Und die Menschen sollen für sich selber entscheiden, ob sie wirklich diese Veränderungen wollen. Und jeder Veränderung kostet einfach.
Jetzt leben Sie 5000 Kilometer von Ihrer Heimat entfernt in Deutschland. Wie ist der Kontakt eigentlich zu Ihrer Familie?
Also am Anfang schon schwer, weil damals gab es WhatsApp nicht so im Iran, war nicht so richtig beliebt. Gab es andere Apps, hatten wir tägliche Kontakte. Und mittlerweile, seit mein Sohn geboren ist, haben wir täglich mehrmals Kontakte über WhatsApp oder halt dann Meets. Also wir sehen uns. Also vielleicht ich nicht, wenn ich im Trainingslager bin oder bei der Arbeit, aber meine Frau telefoniert schon regelmäßig mit meinen Eltern.
Mhm. Vermissen Sie Ihre Heimat?
Ja, natürlich, aber ich vermisse vor allem meine Eltern. Und wenn ich halt an diesen Interviews wie diese jetzt hinsitze und über meine Geschichte und Vergangenheit rede, dann fehlt mir einfach diese Umarmung von meiner Mama. Fehlt mir einfach diese paar Sätze, die sie mir immer sagt. Und das habe ich leider nicht. Ich habe auch immer wieder mal gesagt, ich habe mein schönste Momente in meinem Leben alleine gefeiert, ohne meine Eltern. Und es macht ja auch mit einem irgendwas. Ich bin nicht aus dem Stein gebaut und es ist schwer, alles alleine mit mir selber zu bearbeiten. Habe auch in meinem Buch geschrieben, damals die Geschichte mit meiner Ex-Freundin und meine Depression. Es ist einfach schwer und damals habe ich mir wirklich gewünscht, dass ich habe mir nur meine Mama gewünscht, dass es einfach hier ist, einfach zu ihr gehen, einfach loslassen, umarmen, weinen, schreien. Ja, sie war nicht da und es ist dann alles noch schlimmer geworden, weil ich gedacht habe, okay, jetzt diese Trennung, meine Depression und meine Mama ist auch nicht da. Mhm. Es ist alles wirklich nicht einfach und mir fehlt wirklich in dem Moment nur meine Mama und meine Eltern einfach.
Ich wünsche Ihnen, dass das irgendwann irgendwie gelingt und dass vielleicht der sportliche Erfolg und diese menschliche Zusammenführung, diese familiäre Zusammenführung irgendwie auch noch zusammenkommen, dass sie etwas teilen können, was ihre Eltern für sie möglich gemacht haben. Ich kann nur empfehlen, das Buch Gegen die Strömung zu lesen von Said Fazlullah, zusammen mit dem deutschen Sportjournalisten Taufik Kali geschrieben. Und Ihnen wünsche ich ganz persönlich für die Olympischen Spiele in Paris zum einen viel Erfolg, und zum anderen sehr viele tolle Momente. Said Fazlullah, vielen Dank.
Vielen Dank, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.